Hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner lädt zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner. Dies ist Episode, lassen Sie mich kurz überlegen, 92 und ich freue mich drauf. Mein heutiger Gast war jetzt mittlerweile schon zweimal zu Gast, ist heute das dritte Mal hier. Im Gegensatz zum letzten Mal nicht mit einer wechselvollen Karriere zwischen den Episoden dazwischen, sondern sie ist immer noch bildungspolitische Sprecherin der Berliner SPD im Abgeordnetenhaus. Dr. Maja Lasic. Hallo Frau Lasic.
Ja, ich freue mich hier zu sein.
Wir wollen heute mal ein bisschen zurückgucken, wie ist jetzt im Moment so die Lage in der Bildungspolitik aus Sicht der SPD und wohin geht es so ein Jahr vor der nächsten Abgeordnetenhauswahl?
Eineinhalb.
Wir saßen letztes Jahr, ich habe es vorhin in meinem Kalender gesehen, fast genau zur gleichen Zeit hier zusammen, das war auch im Mai, da hatte ich Ihnen eine Frage gestellt und die Frage war, ob Sie froh sind, die Bildungsverwaltung als Ressort los zu sein. Ich habe es auch so formuliert und da sagten Sie ja, ziemlich unumwunden. Sie haben es dann noch ausgeführt. Wie sieht es denn heute aus?
Ich würde immer noch sagen, dass es richtig war, dass die SPD eine Zeit lang nicht die Verantwortung im Bildungsbereich hat.
Okay.
Sie erwarten, dass ich weiter ausführe.
Sonst kann ich auch nachfragen.
Ich habe es das letzte Mal ausgeführt. Also es geht einfach darum, dass wir 30 Jahre lang kontinuierlich die Verantwortung getragen haben und dementsprechend man nicht mehr unterscheiden konnte zwischen Problemen, die man ganz klar der SPD zuschreiben konnte, das heißt, wir treffen eine politische Entscheidung und die Stadt reibt sich daran, versus es gibt bestimmte Zwänge und man muss durch harte Phasen hindurch und sozusagen, und irgendwie ist in der öffentlichen Wahrnehmung immer die SPD an allem schuld gewesen, unabhängig davon, ob es ein Zwang war, der nicht veränderbar war oder ob es eine politische Entscheidung der SPD war. Und ich glaube, dass so ein gewisser Wechsel, dass zeitweise auch jemand anders die Verantwortung im Ressort trägt, dazu beiträgt, und das ist die Phase, in der wir jetzt sind, dass man einfach mitbekommt, okay, wo werden politische Entscheidungen getroffen, wo auch tatsächlich es einen Unterschied macht, welche Partei gerade die Verantwortung im Haus hat, versus sozusagen so, welche Zwänge treffen auf jede Partei, unabhängig davon, welche Farbe sie hat, zum Beispiel Haushaltszwänge. Es spielt keine Rolle, wer gerade die Verantwortung im Bildungsbereich hat. Sparen würde jede Hausleitung müssen.
Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit im Moment ein innerhalb der Koalition im Bildungsbereich? Also ich stelle fest, im Abgeordnetenhaus und auch im Ausschuss und auch in der öffentlichen Debatte, natürlich gibt es immer eine Debatte zwischen Koalitionspartnern, dass man überlegt, wo wollen wir jeweils einzeln hin. Ich hatte aber zuletzt das Gefühl, dass es da so ein paar Punkte gab, wo ich gedacht habe, war die SPD da jetzt involviert in diesem Vorgang? Sie sagten dann, nein, da wurden wir nicht vorab informiert. An verschiedensten Stellen, wie gucken Sie denn da drauf gerade?
Ich glaube, ich würde die Zusammenarbeit nicht per se als schlecht bezeichnen. Es gibt immer wieder Bereiche und Ziele, die wir durchaus auch gemeinsam erreichen. Und dann gibt es aber Bereiche, da trifft die Hausleitung der Bildungsverwaltung eigene Entscheidung. Und dann sehen wir uns auch als frei, auch zu sagen, dass wir kein Teil dieser Entscheidung waren. Das sind die Fälle zum Beispiel mit den etwaigen Kürzungen im Bildungsbereich, die teilweise einfach überhaupt nicht mit uns abgestimmt waren, wo wir auch sagen, okay, da musst du dann aber auch alleine die Verantwortung dafür tragen.
Mir ist jetzt aufgefallen, also ich nehme jetzt mal so ein paar Themen, wo mir das aufgefallen ist. Das war jetzt zuletzt diese Debatte ums Schulmittagessen. Dann ging es um Fragen der Inklusion. Das war insbesondere eine Diskussion zwischen der Sozialverwaltung und der Bildungsverwaltung. Fragen des Schulbaus zwischen der zwischen der Bauverwaltung und der SenBJF, die politische Bildung, die jetzt zuletzt wirklich hochgekocht ist im letzten Jahr.
Religion.
Sind wir im Vorwahlkampf schon?
Wir nicht, der Koalitionspartner glaube ich schon.
Okay, geht das einseitig?
Also wir müssen dann reagieren. Sozusagen, und die Freiheit nehme ich mir dann auch proaktiv, sozusagen, habe ich jetzt, würde ich schon sagen, ist es unser erstes Ziel, jetzt einen gescheiten Haushalt aufzustellen. Und das würde ich auch dem Koalitionspartner raten, dass sie diese Priorität höher schätzen als den Vorwahlkampf.
Was ich interessant finde, das war eine Diskussion, die hatte ich mit früheren Koalitionspartnern der SPD zu der Zeit, als sie noch die Bildungssenatoren gestellt haben. wo dann immer die Frage war, selbst wenn man in einer Koalition ist, wie viel Einfluss hat man als Abgeordneter auf die Arbeit der Bildungsverwaltung?
So ist es. Und was haben die Koalitionspartner gesagt?
Dass es schwierig ist.
Ja.
Sozusagen, weil das Haus einfach sehr viel eigene Entscheidungsrahmen hat.
Ja.
Die auch nach meinem Eindruck größer sind als in anderen Verwaltungen.
Aber nicht in anderen Bundesländern. Also ich finde den Punkt, extrem wichtig. Das ist in der öffentlichen Kommunikation auch sehr schwierig vermittelbar. Also sozusagen, wo hört der Einfluss des Parlaments und damit der Politik auch stückweise auf? Also wo ist die Verwaltung autark? Denn wir haben in der Regel gesetzlich auch an vielen Stellen der Verwaltung auch die Freiheit geben, auch autark zu agieren. Und in den Bereichen ist es auch gesetzlich so vorgesehen, dass die Verwaltung auch alleine Entscheidungen getrifft. Und das sind Vorgaben, die haben wir an verschiedenen Stellen vorher schon getroffen in anderen Regierungskonstellationen. Und dementsprechend ist es auch legitim, dass die Verwaltung da jetzt auch alleine agiert, ob es mir passt oder nicht. Also an vielen Stellen passt es mir dann gerade natürlich nicht, weil es eine andere Farbe hat. Aber ich muss anerkennen, dass es einer gewissen Logik gefolgt ist, als wir im Schulgesetz dann die Ermächtigung der Verwaltung an vielen Stellen festgeschrieben haben. Und als wir dann eben resultieren aus dieser Unzufriedenheit heraus, die Ermächtigung mit anderen Bundesländern verglichen haben, unterscheidet sich Berlin kaum von anderen Bundesländern, sondern das würde zu einer kompletten Überregulierung im Bildungsbereich folgen, wenn wir diese Ermächtigung der Verwaltung an vielen Stellen nicht so festgeschrieben hätten.
Hm. Wobei ich feststelle, gerade im Bereich der Stellenzumessungen, die ja auch immer wieder ein Diskussionsthema sind, da kann man ja wirklich schon sehr viel Politik auch machen innerhalb einer Verwaltung.
Genau.
Ist das richtig?
Meinen Sie, ob es politisch richtig oder
Grundsatz richtig ist vom Verfahren her? Also ob das richtig ist, dass das Parlament sich da einfach ein Stück weit auch rausnimmt aus dieser Frage.
Oh Gott, da bin ich zu technisch, muss ich Ihnen sagen, weil wenn ich jetzt versuchen würde, es anders zu machen, müsste ich die komplette Logik der Haushaltsführung umschmeißen, um es anders zu gestalten. Also das heißt, Sie sprechen den Punkt an, wo wir schreiben nur im Haushalt vor, wie viele Stellen der Bildungsverwaltung zugemessen werden. Und danach gibt es die VV-Zumessung, die dann, das ist ein Werk, was die Verwaltung alleine macht, sozusagen, was dann definiert, wie diese Stellen verteilt werden. Würde ich wollen, dass die Stellen anders verteilt werden, müsste ich sämtliche Regelungen der VV-Zumessung auf die Gesetzesebene heben. Das heißt, die juristische Antwort, also wenn ich das versuche, nüchtern zu betrachten, das ist das, was wir mit der Überregulierung machen. Diese ganzen Facetten auf die Gesetzesebene zu heben, wäre juristisch eigentlich eine komplette Überregulierung. Also das macht man normalerweise nicht im Gesetz. Also alle machen das auf der Ebene der VV-Zumessung. Wir spüren aber auf eine massive Art und Weise die Folgen davon, dass die Verwaltung gerade da eigenständig ist und die CDU an dieser Stelle stückweise echte Politik machen kann auf der Ebene der VV-Zumessung.
Aber muss man es dafür aufs Gesetz, auf die Gesetzesebene holen, weil man sagt, man will sich im Ausschuss damit befassen, bevor es entschieden werden darf?
Aber es nützt, also da bin ich zu lange Politikerin, was nützt denn eine Befassung im Ausschuss damit? Also wir müssen sozusagen, wir werden ja keine VV-Zumessung, also eine VV werden wir ja nie beschließen. Das heißt, wir würden das nur als eine Mitteilung zur Kenntnisnahme einfach nur zur Kenntnis nehmen können, ablehnen oder nicht. Wenn ich will, dass ich das beschließe und dass das ohne mein Zutun auch nicht beschlossen werden kann, dann muss ich daraus ein Gesetz machen. Und das ist mal, also das ist jetzt Technik, aber objektiv, das ist jetzt die nüchterne Betrachtung, wie müsste ich das machen, wenn ich selber da mitmischen wollte?
Ja.
Sozusagen muss ich sagen, sozusagen das wäre schon eine harte Überregulierung, das macht niemand so. Würde ich es mir wünschen, damit wir mitbestimmen können? Ja.
Okay. Ich würde mal ganz gerne einen anderen Punkt aufgreifen, wo es auch um die Frage geht, was hat das Abgeordnetenhaus entschieden, ins Gesetz geschrieben, wie hat die Verwaltung am Ende umgesetzt? Die Frage der Vergleichsarbeiten in Klasse 5 und 6, da haben wir uns beim letzten Mal drüber unterhalten, als wir zusammensaßen, wo es um die Frage ging, wie kann man denn sozusagen die Bewertungsmaßstäbe, welche Kinder welche Schulempfehlung bekommen für die weiterführende Schule, wie kann man die ein Stück weit objektivieren? Da hatten Sie ja damals zu mir gesagt, deswegen soll es ja diese Vergleichsarbeiten geben. Jetzt hat die Bildungsverwaltung über die Fachbriefe das so geregelt, dass man sagt, die werden grundsätzlich erstmal in den Schulen geschrieben, jede Schule für sich. Man kann es zwar bezirksweit machen, aber muss nicht. Halten Sie das für sinnvoll?
Nee, sozusagen, aber ich halte das für ein, sagen wir mal, für ein schrittweise Annäherung an den Zustand, wie es werden soll. Also ich habe hier einen spezifischen Blick aus Mitte. Wir sind in Mitte ja hier eine ganze Ecke weiter, weil wir der Pilot waren.
Genau, Sie machen es auch bezirksweit.
Genau, wir machen es bezirksweit und dementsprechend wissen wir, wie lange es dauert, bis der entsprechende Gewöhnungsprozess an den Schulen stattgefunden hat. Und deswegen halte ich das jetzige Vorgehen für eine Annäherung. Das heißt, ich halte nach wie vor daran fest, dass mindestens bezirksweite und dann perspektivisch irgendwann landesweite Einheitlichkeit das Ziel bleibt und erstrebenswert ist. Aber es ein zu großer Umbruch wäre, es jetzt schon so zu machen. Also würde der wieder, das heißt, die Basis, also die Schulen sollen sich erstmal an sich an das Thema gewöhnen, dann anfangen, miteinander abgestimmt bezirksweit das zu machen und irgendwann, sozusagen so, nicht irgendwann, aber sozusagen in einem Zeitraum von 5 bis 10 Jahren sprechen wir über eine landesweite Vereinheitlichung. Und da bin ich wirklich zuversichtlich, dass das klappt, weil ich den Prozess in Mitte einfach auch begleitet habe. Also da war der Widerstand das Nörgeln war am Beginn schon da. Mittlerweile nörgelt in Mitte halt keiner drüber.
Okay, gut, das ist ja immer so ein Prozess, wenn was Neues kommt, genau. Dass man dann erstmal ganz viele Leute hat, die sagen,
genau, und deswegen würde ich jetzt die Phase nicht so einfach nur als einen Prozess begreifen und nicht als den Endzustand, weil der Endzustand ist sozusagen muss aus meiner Sicht, weil nur dann erreichen wir eigentlich die Vergleichbarkeit wirklich, sozusagen so der Endzustand muss halt eine höhere Vereinheitlichung erreichen.
Aber was ist dann der Endzustand von der Anzahl her? Also wir haben jetzt diese Klausuren in zweites Halbjahr 5., erstes Halbjahr 6., die dann als Teilnoten mit in die Förderprognose eingehen. Die mischen sich ja dann aber mit den Klassenarbeiten, die ganz regulär geschrieben werden. Das heißt also, die sind dann am Ende wiederum nicht aussagekräftig, weil sie halt nur einen Teil der Leistung abbilden. Ist das sinnvoll?
Wahrscheinlich perspektivisch nicht. Aber sozusagen, wir müssen uns da auch miteinander gedulden, wie führen wir Transformationsprozesse durch? Und ich würde sagen, sozusagen, es wäre eine Überforderung, jetzt schon sozusagen zu viel verändern zu wollen. Also an der Stelle, glaube ich, ist das die Herangehensweise richtig. Man führt ein neues Instrument ein und dann redet man im nächsten Zug über mehr Vereinheitlichung und dann kann man auch darüber sprechen, sozusagen kann man dafür andere Instrumente dann auch weglassen.
Weil ich jetzt feststelle, wenn ich Ihnen so folge, dass man jetzt irgendwie man geht jetzt in so einen Prozess, der mehrere Jahre dauert, diese Vergleichsarbeiten innerhalb dieser 2,5 Jahre irgendwie zu schreiben. Warum? Die Frage hätte ich Ihnen vielleicht letztes Jahr schon stellen können. Aber warum hat man nicht von vornherein gesagt, wir machen nur eine Arbeit sozusagen am Ende, der meinetwegen des 2. Halbjahres 6. Klasse, wo der generelle Leistungsstand des Kindes abgefragt wird und damit arbeiten wir dann weiter?
Also ähnlich
vielleicht wie die Tests, die man ja jetzt macht, um zu gucken, ob die Kinder doch aufs Gymnasium gehen.
Weil wir die, also sozusagen wir, wir an sich hin zu einem System weg wollen, wo wir deutlich mehr Vergleichsarbeiten an sich haben. Mhm. Also das heißt, die Vergleichsarbeiten, landesweite Vergleichsarbeiten und das Messen der Schulen in ihrer Qualität und das Vergleichen miteinander für ein erstrebenswertes Ziel. Und wir haben da noch einen langen Weg vor uns. Das heißt, da ist für mich Hamburg ganz klar ein Vorbild, sozusagen. Und die haben ja deutlich mehr Vergleichsarbeiten als nur in 5 und 6. Also okay. Ich persönlich hoffe, dass wir über die Jahre hinweg nicht nur in 5 und 6 vergleichen, sondern in anderen Jahren auch. Und damit wird die Bedeutung der einzelnen Prüfung halt weggenommen. Das heißt, meine Antwort wird immer sein, lieber mehrfach vergleichen als nur einmal, weil das schmälert auch die Bedeutung der einzelnen Vergleichsarbeit, weil es sich halt einfach in ein großes Konstrukt des permanenten Vergleichens dann einbettet.
Genau, also stellt er dann an der Stelle auch den Lernprozess ein Stück weit dar.
Das Ziel muss sozusagen die Evaluation der Längsschnittentwicklung des einzelnen Schülers darstellen. Also wir wollen ja gucken, wir messen ja nicht, also unser Ziel kann es ja nicht sein, immer nur den Schüler zu messen, sondern wir wollen ja die Qualität der Schule messen und damit wollen wir einfach gucken, du holst deine Schüler da ab Was machst du mit denen in den 5, 6 Jahren, die der bei dir ist? Also was hat die Lernkurve? Und das funktioniert nur, wenn du ihn am Anfang, in der Mitte und am Ende auch misst.
Ja, okay, also der Argumentation kann ich sehr gut folgen tatsächlich. Ich habe jetzt einfach nur gerade überlegt, okay, wenn es am Ende wirklich nur darum geht, dass man sozusagen eine Zahl hat für den Übertritt,
genau,
ist es ja nicht so kompliziert, aber wenn man...
Genau, nee, okay. Aber das ist nicht das Ziel. Also wir wollen ja, dass das jetzt so wahrgenommen wird, weil wir gerade auch den Wechsel, also die Gymnasialempfehlung und alles umgeschmissen haben. Deswegen verstehe ich, dass das jetzt so aussieht, als ob es nur um die Bewertung für den Übertritt geht. Wir wollen aber an sich das System reformieren und sozusagen zu einer mehr Vergleichbarkeit und Einheitlichkeit in der Bewertung zwischen den Schulen erreichen und zu einer echten Qualitätsmessung.
Okay. Ich würde noch mal ganz kurz beim Thema Prüfungen bleiben wollen. Das ist jetzt relativ viel diskutiert worden. Ich würde jetzt die Diskussion gar nicht auch noch mal in der Breite aufmachen wollen. Die Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die im ersten Anlauf keine Gymnasialempfehlung bekommen haben, also die mit Notenschnitt ab 2,3, da sind diese bekannten 97,4% der Schülerinnen und Schüler durchgefallen. Die Frage, die ich mir gestellt habe und die ich jetzt gerne an Sie weitergeben würde, man hat gesagt, wir schaffen das Probejahr am Gymnasium ab, dafür führen wir sozusagen neue Kriterien ein und alle Kinder bis 2,2, also Notensumme 2,2 in diesem Schuljahr, die übernehmen wir, bei denen gehen wir auch davon aus, dass die Gymnasien, die das Probejahr bringen, und dann gibt's eine Klausur, diese Probe, wo man feststellt, ab 2,3 fallen irgendwie 97% der Kinder durch. Dieser Sprung von 2,2 zu 2,3 in der Prognose zur Leistungsfähigkeit des Kindes fand ich interessant. Also 0,1 Noten.
Genau, also das ist was, wenn die Verwaltung war ja autark in der Ausgestaltung des Probeunterrichts. Wir haben versucht, gesetzlich eine starke Kompetenzorientierung, also keine reißende Wissensorientierung, sondern Kompetenzorientierung reinzuschreiben. Und trotzdem macht die Verwaltung daraus natürlich, was sie will, weil wir werden ja nicht aus dem Parlament heraus die einzelnen Aufgaben definieren.
Probeunterricht war es ja nicht.
Genau, das ist ja das, wo die Eigenständigkeit der Verwaltung halt bleibt. Sozusagen so, die sind am Ende, so was schreibst du ja nicht ins Gesetz rein. Also sozusagen, das heißt, wir haben im Gesetz, glaube ich, sogar den Begriff Probeunterricht reingeschrieben. Also sozusagen Erprobung, wie auch immer. Sozusagen, man muss ja einen juristisch handfesten Bericht. Wie man das ausgestaltet, ist dezidiert ein Exekutivhandeln. Das ist ja nichts, okay, was man parlamentarisch definiert. Also da muss man auch wirklich akzeptieren, dass sozusagen wir hier eine Gewaltenteilung haben und wie, genau, und dementsprechend die Verwaltung da auch autark ist und Verantwortung dafür trägt. Das ist aber nicht Kern der Gedanke. Das Entscheidende ist, ist eben sich zu fragen, wann hat eine Prüfung in der bestehenden Form ihre Legitimität? Also das heißt, irgendwo musst du eine Grenze ziehen und diese Grenze wird immer hart bleiben. Und ob ich sie jetzt bei 2,2 oder 2,5, wir hätten sie wahrscheinlich anders gezogen, es spielt aber keine Rolle, es bleibt eine harte Grenze. Das Entscheidende ist halt aber sozusagen, wenn ich für die unter dieser Grenze sind, eine zweite Möglichkeit anbiete, was legitimiert diese Form der Prüfung? Das heißt, da, wo wir auch ganz klar sagen, dass die Verwaltung einen Fehler gemacht hat, ist das keine Vergleichsgruppe derer, die per se aufs Gymnasium kommen, gegeben hat. Also hätte zum Beispiel die Verwaltung in der Vergleichsgruppe mit, keine Ahnung, mit 2-0er-Schnitt, es muss ja kein 2-2, also sagen wir mal irgendwie alle, die von 1,8 bis 2-0 gehabt haben und die machen dieselbe Arbeit vorher und die schaffen es zum Beispiel mit einer 80% Bestehensquote. Das wäre für mich eine Legitimierung der Prüfung, wo man einfach sagt, okay, die Prüfung ist in der bestehenden Form legitim, wenn man eine Gymnasialeignung erreichen will. Die Prüfung haben wir aber nicht. Das heißt, die Verwaltung hat an dieser Stelle nicht dafür gesorgt, dass die Glaubwürdigkeit dieser Prüfungsform auch nachweislich erhalten bleibt. Deswegen werden wir auch beim nächsten Mal definitiv erneut in die Debatte der Sinnhaftigkeit des Probeunterrichts in der bestehenden Form kommen. Und entweder wird es zu einer Reform des Probeunterrichts kommen, sozusagen so dass die Validität erhöht wird, also indem es halt eine Vergleichsgruppe gibt, oder man wird über eine andere zweite Chance sprechen können. Mir ist das aber immer wichtig zu betonen, dass wir die Debatte anders führen müssen. Wir haben ein Zwei-Säulen-System, in dem es eine zweite starke Säule gibt, in dem man zum Abitur kommen kann. Niemand spricht irgendeinem Kind in Berlin die Möglichkeit ab, zum Abitur zu kommen.
Das ist interessant, weil das ist ein Argument, was ich immer wieder höre, obwohl ich den Punkt nie aufmache.
Ja, aber das ist mein Problem, sozusagen, dass wir in der, das heißt, diese Verengung der Debatte sozusagen auf das Gymnasium, also wenn wir entweder wollen wir ein Einsäulensystem haben, dann müssen wir Gymnasien abschaffen. Okay, dann machen wir halt jetzt irgendwie ein...
Ich wüsste nicht, welcher Bildungsminister das überlebt.
Genau, sozusagen. Das heißt, und solange wir ein Zwei-Säulen-System haben, müssen wir über die Sinnhaftigkeit eines Zwei-Säulen-Systems sprechen. Sozusagen, wie kann man gesund zwei Säulen aufstellen? Und so, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, sozusagen. Ich behaupte, dass es eine Legitimität für eine Zwei-Säulen gibt. Das heißt, es gibt eine schnelle Gymnasialsäule, in der sozusagen Kinder, die in der Lage sind, in einem hohen Tempo, ohne zusätzliche Förderung in 12 Jahren zum Abitur zu kommen. Ja, sozusagen, die bekommen weniger Förderung, sozusagen so, die bekommen rappelvolle Klassen, 32er und drüber hinweg, sozusagen so, und ohne jeglicher Unterstützung, sozusagen einfach mit der Erfüllung der Stundentafel jagen sie zum Abitur in 12 Jahren. Und die können dann auch nicht meckern, wenn sie also weniger Förderung bekommen als an ISS. Und dann haben wir eine zweite starke Säule, sozusagen mit 13 Jahren, mit sozusagen weniger vollen Klassen, mit erheblich mehr Personal und so weiter. Und die Verengung der öffentlichen Debatte, und deswegen, und das gebe ich schon zurück, sozusagen, ich spreche es an, weil sie es nicht ansprechen und weil die Presse es auch nicht anspricht, sozusagen so. Das heißt, wir haben hier eine Verengung, dass jemand, ein Elternteil, was sich vorbereitet, darauf, dass sein Kind Abitur macht, hat momentan noch im Kopf, dass das ausschließlich am Gymnasium stattfinden kann, weil wir eben die Debatte über Gymnasialeignung gleichsetzen mit der Debatte um Abitureignung.
Okay,
gut. Und das ist einfach sozusagen eine Verengung der Debatte. Das heißt, nur weil jemand nicht auf einem Gymnasium Abi nicht macht, heißt das nicht, dass er nicht Abi machen kann. Wir müssen eine ganz andere Debatte öffentlich führen darüber, wie stärken wir unsere ISS und Gemeinschaftsschulen. Das ist aber eine andere Debatte als darüber, ist jetzt 2,2 oder 2,3 der Zugang zum Gymnasium.
Da bin ich voll bei Ihnen. Was mich tatsächlich gestört hat in dieser ganzen Debatte, auch an diesem, oder nicht an der Debatte, sondern an dieser Art und Weise, wie dieses Gesetz auch am Ende befasst worden ist, ist, dass die Frage, was bedeutet das für die ISS in meiner Wahrnehmung, nicht hinreichend diskutiert worden ist. Und die Frage, die ich mir stelle, deswegen stelle ich jetzt hier auch nochmal auf die Noten ab, auf diese Notendiskussion. Sie haben es gerade gesagt, es gab halt keine Vergleichsgruppe. Man hat nicht getestet, wie wären dann eigentlich die Ergebnisse in dieser Klausur gewesen bei denjenigen Kindern, die da drunter waren, weil wir wissen ja irgendwie auch alle, die sich länger mit diesem Bildungssystem beschäftigen, es gibt einfach Noten an Grundschulen im Übertritt, die am Ende mehr über die Hartnäckigkeit von Eltern als über die Leistung von Kindern aussagen.
Wir haben ja auch Bezirke, in denen auf einmal der Notenschnitt anders ausgefallen ist. Nicht in allen. Zum Beispiel, also ich nehme gerne das Beispiel Mitte, wo wir die Vergleichbarkeit ja vorher schon eingeführt haben. Unsere Noten sind stabil geblieben. In anderen Bezirken sind die Noten nach oben gegangen. Also das ist nämlich, also Vergleichsarbeiten ist auch ein Schutzinstrument gegen den individuellen Bias der Grundschullehrkräfte, die legitimerweise da sozusagen in Anführungsstrichen das Beste für ihre SchülerInnen wollen und dementsprechend anfangen, jetzt anders zu benoten, weil diese harte Grenze eingezogen wird.
Aber deswegen, auch deswegen hatte ich ja nachgefragt nach diesen Vergleichsarbeiten, weil das ist ja natürlich ein Verfahren, das muss dann halt einfach gut sein.
Genau. Und deswegen, und das ist etwas, da übernehme ich null Verantwortung dafür. Das hat die Verwaltung allein entschieden. Wir haben andere Ratschläge erteilt. Okay. Das können Sie, die Bildungssenatoren.
wenn ich Sie das nächste Mal sehe, nehme ich die Frage mal mit. Jetzt habe ich gerade, ich hatte hier gerade noch einen Faden liegen, der ist jetzt gerade weg. Ich würde mal ganz kurz an ein anderes Ende sozusagen springen. Da sind wir dann nämlich bei den ISSen insbesondere, das 11. Pflichtschuljahr. IBA Plus, wie auch genannt wird. Sind Sie mit dem Stand der Umsetzung zufrieden,
nee,
so wie es im Moment läuft?
Nee. Also wir glauben immer noch, dass das 11. Pflichtschuljahr sinnvoll ist. Allerdings sozusagen so ist die, wir haben ja auch da das vorhin erwähnte Hamburg als Vorbild. Und damit wissen wir, was Gelingensbedingungen sind, damit das 11. Pflichtschuljahr funktioniert. Und zwar muss diese Zeit in diesem 11. Pflichtschuljahr ganz weit weg sein von dem verschulten Format, was die Kinder aus der ISS kennen. Das heißt, das funktioniert nur, wenn IBA Plus ganz anders strukturiert wird, als es das bisher war. Wir nehmen das noch nicht so wahr. Also wir nehmen noch nicht wahr, dass die starke Praxisorientierung in dem Maße vorhanden wäre, wie es notwendig wäre, damit IBA Plus tatsächlich zum Fliegen kommt. Aber möglicherweise ist es auch ein Entwicklungsprozess. Das, was wir hart kritisieren im Zusammenhang mit IBA, ist, dass absehbar diese zusätzlichen Bedarfe, die IBA Plus mit sich bringt, querfinanziert werden aus dem berufsbildenden Bereich. Also in der VV-Zumessung, die Sie vorhin angesprochen haben, gibt es viele kritische Punkte. Eins davon ist, dass wir Kürzungen bei Profilstunden und so weiter haben im berufsbildenden Bereich, das heißt, und diese Kürzungen dienen dazu, um an anderer Stelle das 11. Pflichtschuljahr zu finanzieren. Das war so an keiner Stelle vereinbart.
Weil ich mich irgendwann gefragt habe, im Rahmen dieses Ganzen, wie geht es denn jetzt eigentlich mit, also nee, andersrum, eine der Begründungen für dieses 11. Pflichtschuljahr war ja gewesen, dass Jugendliche noch nicht hinreichend orientiert sind und denen möchte man sozusagen auch nochmal die Möglichkeit der beruflichen Orientierung geben. Da habe ich mich dann irgendwann gefragt, was ist denn eigentlich mit der Berufsorientierung zwischen 7 und 10? Weil man zeitweise den Eindruck gewinnen konnte, hier wird einfach eine Aufgabe aus dem allgemeinbildenden Bereich in den berufsbildenden Bereich verschoben, ohne sich da so richtig drum zu kümmern. Das habe ich gelesen, man überarbeitete das Landeskonzept zur beruflichen Orientierung. Wie schauen Sie denn da drauf?
Wir haben verschiedene Konzepte der Bildungsverwaltung vorgelegt, wie wir uns die Überarbeitung der Berufsorientierung in ISS vorstellen, die sozusagen eine viel stärkere Praxisorientierung. Wir wollten das auch als einen gemeinsamen Antrag einbringen und sozusagen den Antrag wird es nicht geben, weil die CDU das ablehnt. Sozusagen, deswegen gucken wir mal, ob unsere Vorschläge wenigstens von alleine den Anzug ins Landeskonzept geschafft haben, ohne dass es einen gemeinsamen Willen des Parlaments an der Stelle gibt. Aber wir erachten eine Reform vom BSO als zwingend notwendig an, weil das eine kann man ohne das andere nicht machen.
Was wären Ihre Präferenzen? Wo müsste man am dringendsten schrauben?
Bitte?
Wo müsste man am dringendsten schrauben?
Sozusagen die momentan schweben die BSO-Teams so ein bisschen an der Schule vorbei und an den Bedarfen der Schülerinnen und Schüler vorbei. Also das heißt, dadurch, dass es eine geringe Verankerung im schulischen Kontext gibt, wissen diese Teams in der Regel gar nicht, was ihre Schülerinnen und Schüler brauchen. Also sozusagen, das heißt, es müsste viel stärker eine Verzahnung geben zwischen der Schulentwicklung als solcher und den BSO-Teams, damit sie nicht wie so ein also es gibt immer Ausnahmen, wo es gut klappt. Häufig laufen BSO-Teams einfach an der Schule vorbei und begegnen dann mal dem Schüler, spulen das Standardprogramm ab, ohne dass der eigentliche Bedarf des Schülers wirklich abgefragt wird. Das heißt, eine stärkere Einbindung an das, was sowieso in der Schule stattfindet, wäre eine zwingende Voraussetzung.
Das war ja auch, ich habe es gestern mir nochmal angeschaut, Thema im Bildungsausschuss am Rande vom 20. Februar war das die Sitzung, wo im Grunde auch die Kritik geäußert wurde von einem Verband, dass man nicht hinreichend erkennen könnte, wo eigentlich die Evaluation bisheriger Maßnahmen gewesen ist, bevor man dieses Konzept aufgesetzt hat. Also warum ist die Berufsorientierung eigentlich bisher so oft gescheitert, bevor man ein neues Instrument erfindet?
Sozusagen so, was ist das neue
also Instrument, einfach,
das 11. Pflichtschuljahr?
Das 11. Pflichtschuljahr, genau. Also weil es einfach schon so wahnsinnig viele Anbieter und so wahnsinnig viele Akteure in dem Feld
gibt. Also ich behaupte sozusagen, das ist eine Verengung der Bedeutung des 11. Pflichtschuljahres. Das 11. Pflichtschuljahr ist kein Ersatz für BSO. Das muss man ganz klar sagen. Also 11. Pflichtschuljahr ist unser Versuch, den nicht erfolgreichen Übergang nach der 10 in das berufsbildende System abzumildern. Das ist die zentrale Vorgabe. Das heißt, wenn du 3000 Schüler hast, die nicht den Weg in das berufsbildende System finden, das ist die Aufgabe des 11. Pflichtschuljahres. Das heißt, dass sie überhaupt andocken an das berufsbildende System. Das ist kein Ersatz für BSO. Das heißt, die Reform vom BSO ist zwingend notwendig. Das hier ist aber ein separater, sozusagen ein separater Vorgang. Die sind miteinander verzahnt, aber es ist jetzt nicht so, dass das 11. Pflichtschuljahr nicht an sich Sinn macht, unabhängig davon, was mit BSO passiert.
Okay. Deswegen fragte ich ja vorhin auch nach, also sozusagen, ob das jetzt, was man in den Klassen 7 bis 10 jetzt eigentlich macht, weil halt der Eindruck entstehen konnte. Das wird jetzt im Grunde erstmal nur ins 11. Pflichtschuljahr gepackt und dann lässt man es. Nee,
das sind separate, also so natürlich miteinander verzahnt und alles, aber sozusagen ist hier wird abgemildert, dass die Angebote im berufsbildenden Bereich bisher nicht ausgereicht haben für diese Zielgruppe. Die sind nicht auf sie zugeschnitten gewesen und wir brauchen ein neues Angebot gezielt für die Schulmüden.
Okay. Jetzt, wir reiten jetzt gerade so ein bisschen durch die Themen. Ich würde zum nächsten Thema springen wollen. auch eins der großen Themen eigentlich der Koalition im Bildungsbereich, das Thema der Sprachförderung, insbesondere in den Schulen. Man hat jetzt für die Kitas, hat sich die Koalition das Kita-Chancenjahr überlegt. Das ist sozusagen die Sprachförderung vor der Einschulung.
Das ist aber keine neue Überlegung.
Nee, genau, die gab es schon, relativ lange. Das ist eine Neufassung des Paragraph 55. Genau. Modifiziert, da hatten wir auch beim letzten Mal drüber gesprochen. Das will man jetzt quasi erweitern und gucken, dass man noch mehr Kinder reinbekommt. Weil ich mich gefragt habe, ich will jetzt auch gar nicht über Kita mit Ihnen sprechen, sondern über Grundschule. Welche Maßnahmen plant denn die Koalition eigentlich in den Grundschulen? Weil da ist im Moment nach meinem Eindruck nicht so wahnsinnig viel erkennbar.
Na, weiß ich nicht. Sozusagen so, also wir haben einmal gibt es den Bereich, dass die VV-Zumessung hat viel Schlechtes zu bieten. Eine Sache, die man gut bietet, ist, dass sozusagen in der Grundausstattung der Grundschulen sich der Schlüssel deutlich verbessert. Ich habe die Zahl jetzt gerade nicht im Kopf, aber da gibt es durchaus Verbesserungen in dem Kontext. Und das Zweite ist halt eben mit dem Startchancenprogramm gibt es eine ganz klare Fokussierung auf den Spracherwerb, sozusagen eben im Grundschulbereich. Also das heißt, gerade bei den Schulen, die es besonders brauchen, ist in dem Bereich findet auch eine Fokussierung statt. Und trotzdem muss man sagen, dass in der VV-Zumessung greift die CDU-geführte Verwaltung das Kernstück der Sprachförderung im schulischen Bereich an. Das heißt, wir hatten vorher die Reserve, sozusagen, die dazu dienen sollte, die Sprachförderung im schulischen Bereich zu gewährleisten. Dort, wo sie gebraucht wird, die ist ja von der SPD eingeführt worden. Also wir haben ja eine ganz andere Ausstattung an benachteiligten Schulen, die dezidiert sich am Sprachbedarf der Schülerinnen und Schüler orientiert. Die wird gerade angegriffen von der CDU. Deswegen nehme ich die Frage, was hat sich die Koalition überlegt, die kann ich in der Form überhaupt nicht annehmen, weil die CDU gerade sozusagen so die Punkte, die wir über ein Jahrzehnt hinweg aufgebaut haben, gerade abbaut.
Ich finde es interessant, dass Sie das Startchancenprogramm erwähnen, weil so wahnsinnig viele Schulen sind ja auch nicht im Startchancenprogramm.
Also nee, aber sind, perspektivisch
34, soll das sagen. 34 der 400 Grundschulen in Berlin?
Genau, sozusagen. Das aber da sollen ja ein ganzer Schwall von 100 soll ja dazukommen jetzt in der zweiten Welle. Also wir sind unzufrieden damit, wie die Bildungsverwaltung das umsetzt. Aber es wird ein relevanter Teil der Schulen, die echten Sprachförderbedarf haben, wird am Ende von Startchancen tangiert sein.
Okay, aber dann halt eben erst in der Zukunft.
Nein, die zweite Welle startet ja jetzt demnächst irgendwann.
Genau, also die zweite Welle kommt noch. Ja. In der ersten Welle sind es jetzt diese
34 Genau, aber Schulen das Kernstück besteht eben darin, dass die CDU hier sozusagen das, was wir sichergestellt haben für die zusätzliche Unterstützung an Schulen in benachteiligter Lage, baut die CDU gerade ab. Das ist meine Hauptkritik am Koalitionspartner. Und das ist ehrlicherweise das, worüber keiner in der Stadt oder nicht ausreichend in der Stadt gesprochen wird, was ich aber für das Hauptproblem in dieser Legislatur erachte. In der Zeit der Konsolidierung wird da gespart, wo der Bedarf am höchsten ist.
Zu dem Thema, wir haben ja seit Jahren diese Diskussion über die Frage der Lehrkräfteverteilung innerhalb der Stadt, innerhalb der Regionen, also der Bezirke, und natürlich immer wieder auch die Diskussion über die Frage, wie geht's eigentlich den Schulen in Stadtrandlagen, insbesondere denen in schwierigen sozialen Lagen. Da hat die Bildungsverwaltung jetzt die Antwort drauf gegeben, wir machen eine Nachsteuerungsreserve von 3%, die über die Schulaufsichten gesteuert wird. Ist das aus Ihrer Sicht ein geeignetes Instrument?
Nee, also ich glaube, dass das hier, dass die Verwaltung hier Sachen miteinander vermischt. Also die Bildungsverwaltung weigert sich immer noch, Lehrkräfte, also die Personen in ihrer Verteilung zu steuern. Sozusagen, das ist Fakt. Also wir wollen, dass Personen gesteuert werden. Bildungsverwaltung sagt nein. Und wir behaupten, dass die einzige Lösung für Randbezirke über die Steuerung von Personen passieren kann, nicht über die Steuerung von Stellen. Sage ich ehrlich. Und die Bildungsverwaltung macht das immer noch nicht. Deswegen halte ich das für ein vorgeschobenes Argument. Und wir erachten, diese 3%ige schulaufsichtliche Reserve hat aus meiner Sicht nichts mit der Steuerung von Personen zu tun und wird den Bezirken in Randlage rein gar nichts bringen. Also sage ich ganz ehrlich, das halte ich einfach für eine Vermengung von Themen. Wenn ich Bildungssenatorin wäre, würde ich das auch machen. Sozusagen einfach mal sozusagen so tun, als ob ich eine Lösung für ein Problem schaffe, was objektiv nicht der Fall ist. Die 3%ige Schulaufsichtsreserve an sich kann man durchaus als ein sinnvolles Instrument erachten, weil damit wird für eine qualitative Steuerung auf Bezirksebene eine Reserve generiert. Ich bemängle, wo diese Stellen herkommen. Das ist ja das, was ich gerade adressiert habe. Diese Stellen kommen ja aus den Sprachförderstunden und aus den Inklusionsstunden. Und das ist ja das Problem. Das heißt, ich nehme benachteiligten Schulen Stellen weg, damit die Schulaufsicht Reserven hat. Und das ist mein Kernangriffspunkt sozusagen in der jetzigen VWA-Zumessung ist, wo kommen die Stellen her für die schulaufsichtliche Reserve? Nicht, dass es die aufsichtliche Reserve als solche gibt, sondern wo kommen die Stellen her, die diese aufsichtliche Reserve bilden?
Okay, genau. Also das war ja auch der Kritikpunkt von diversen Verbänden hier in der Stadt, die gesagt haben, okay, das geht zu Kosten, zu Lasten der Inklusion, zu Lasten anderer Bereiche.
Genau, und das haben wir von Anfang an entsprechend kritisiert. Das Thema ist ein bisschen spröde, deswegen sozusagen kann die Verwaltung das an der Stelle einfach aussetzen. Und wir erodieren damit aber die zusätzliche Unterstützung für Schulen in schwieriger Lage. Deswegen finde ich das sozusagen, wir haben uns ja permanent abgegrenzt. Sozusagen, wir werden da mit in Haftung genommen für etwas, wo wir keinerlei Verantwortung dafür tragen. Sie haben mich ja vorhin gefragt, was macht diese Koa mit der Sprachförderung? Sozusagen, es gibt keinen gemeinsamen Willen in der Koa, was das Thema Sprachförderung anbetrifft. Sonst, wenn es einen gemeinsamen Willen gäbe, würde die CDU gerade nicht die Sprachförderstunden erodieren.
Okay, also Ihre Antwort wäre sozusagen aus SPD-Sicht, wir müssen Personal steuern.
Genau, also was, wenn es um Steuerung geht. Genau, das haben wir aber von Anfang an gesagt, nicht nur gesagt, sondern wir haben es ja auch versucht und dann hat die CDU das zurückgeholt. Also das war ja sozusagen vor 2 Jahren im Zuge der Regierungsbildung, haben wir ja noch versucht, sozusagen Personal zu steuern, gezielter einzugreifen und das Erste, was die CDU gemacht hat, ist, das wieder abzuwickeln.
Okay, ich würde danke erstmal bis hierher. Ich wollte ein anderes Thema aufmachen, was im Moment sowieso irgendwie tatsächlich breit diskutiert wird, auch eigentlich schon seit Jahren schon. Jetzt im Moment wieder akut, nachdem der Verfassungsschutz am letzten Freitag war es, seine Einschätzung zur AfD bekannt gegeben hat. Wir haben seit langem auch in dieser Stadt, auch in den Schulen, Probleme mit Rechtsextremismus. Der Landesschülerausschuss hat schon 2 Brandbriefe geschickt. Ich habe jetzt geguckt, was hat die Koalition eigentlich in dem Bereich gemacht und hat mir auch die letzte Abgeordneten-Sitzung dazu nochmal angeschaut. Da gab es eine Frage zu aus dem Plenum, ob der Senat eine Strategie gegen Rechtsextremismus hat. Ich war überrascht, dass nicht die Innensenatorin darauf geantwortet hat, sondern die Sozialsenatorin, nämlich sinngemäß, dass man die Registerstellen erhalten möchte. Wo ich mich gefragt habe, okay, die brauchen wir ohne Zweifel, aber dokumentieren reicht ja nicht. Man muss ja was dagegen machen. Und wenn der Landesschülerausschuss sich schon 2 gemeldet hat, was haben Sie denn da vor? Wie wollen Sie damit umgehen?
Also sozusagen so, ich habe jetzt die Antwort der Sozialsenatorin nicht im Kopf, aber sozusagen unser Hauptinstrument ist tatsächlich das Demokratiefördergesetz, das ist das Instrument, über das wir die breite Struktur der Akteure, die sich in dem Bereich engagieren, erhalten und stärken wollen. Das ist unsere Hauptantwort und das ist ja auch einer der Knackpunkte zwischen den beiden Koalitionspartnern sozusagen, wo wir das massiv in den Vordergrund stellen und die CDU an der Stelle bremst. Also das ist unsere Hauptantwort. Das heißt, keine Partei schafft das alleine, sondern wir schaffen das nur über eine Stärkung einer Landschaft, die präventiv arbeitet und ganz, ganz früh mit Schülerinnen und Schülern, mit Jugendlichen, egal in welchem Format wir eintreten, einfach in Austausch tritt und halt eben präventiv sozusagen das Vertrauen in die Demokratie in verschiedensten Art und Weisen stärkt. Das ist unsere Antwort. Und dann bricht man das in die einzelnen Bereiche halt runter und das deswegen nochmal sozusagen so, Sie müssen mich immer nach der SPD-Position fragen und nicht nach der Koalition, weil gerade der Bereich der Demokratieförderung ist einer, wo dezidierte Dissens innerhalb der Koalition zutage gekommen ist. Also wir sind ja seit Jahren damit beschäftigt, dass die CDU Demokratieakteure kürzt, wir holen sie zurück. CDU kürzt sie, wir holen sie zurück. Mal haben wir sie in den Bildungshaushalt zurückgeholt, da wo wir das nicht konnten, haben wir sie in einen anderen Haushalt geschoben, aber wir sind permanent damit beschäftigt, die bewussten Kürzungen der CDU gerade im demokratiebildenden Bereich wieder zurückzuholen. Also da haben wir dezidierten Dissens innerhalb der Koalition. Landeszentrale ist nur eines der Beispiele.
Das war eine große Diskussion, ich hatte irgendwann, ich glaube, mehrfach sogar darüber geschrieben bei mir auf dem Blog. Was mir da an der Stelle tatsächlich fehlt, auch mir ganz persönlich, wenn ich dazu sagen darf, ist tatsächlich auch ein Rückenstärken gegenüber den Schulen. Also wir haben ja im Moment oder auch schon seit längerem diese Diskussion um den Beutelsbacher Konsens und die Frage, haben Lehrkräfte eine Neutralitätspflicht gegenüber verfassungsfeindlichen Bestrebungen, selbst wenn sie eine Partei sind. Und dann nehme ich halt wahr, die Lehrkräfte stehen halt sozusagen mit dieser Diskussion auch ein Stück weit am Ende alleine. Wie nehmen Sie das wahr?
Ich glaube, es ist eine hohe Unsicherheit auf der Seite der Lehrkräfte vorhanden. Und die Frage ist eben, wie stärkt man die Lehrkräfte in ihrem Umgang? Also sozusagen, damit sie selbst, weil sie sind ja ein Schlüsselinstrument, das heißt, die zivilgesellschaftliche Landschaft alleine wird das nie schaffen. Wir wären doof, wenn wir nicht die 50.000 Beschäftigten, die den ordinären Schulauftrag machen, nicht als Teil des demokratieschützenden Instruments begreifen. Das funktioniert nur eben indem die Lehrkräfte und ErzieherInnen, also die beiden Säulen im schulischen System entsprechend gestärkt werden und mündig gemacht werden in dem Bereich, also handlungsfähig gerade in der Frage. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu den Trägern. Und diese Aufgabe erfüllen für uns in der Regel Träger, die diese Fortbildung für diese Lehrkräfte machen. Das heißt, das, was man nicht machen darf, ist, diese Träger zu kürzen. Und so sind wir zurück an dem Punkt sozusagen, so wir wollen, und das ist nämlich der Sinn des Demokratiefördergesetzes, unter anderem im schulischen Bereich diejenigen stärken, die unsere Lehrkräfte befähigen, damit die Lehrkräfte wiederum diejenigen sind, die die Auseinandersetzung tagtäglich mit Eltern, mit Schülern, miteinander austragen können, sozusagen. Und die CDU kürzt aber an der Stelle oder verhindert das Demokratiefördergesetz.
Ich frage Sie jetzt nach Ihrer Position als SPD-Vertreterin sozusagen. Wir haben jetzt insbesondere seit Freitag wirklich diese Diskussion über die Frage AfD-Mitglieder im öffentlichen Dienst. Mhm. Wie stehen Sie denn dazu? Also wir haben ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, welche Lehrkräfte AfD-Mitglieder sind, aber wie wollen Sie damit umgehen?
Also wir haben da Dissens innerhalb der Koalition mal wieder sozusagen, also wir als SPD vertreten die Position, dass jetzt einfach ein guter Zeitpunkt ist, um den Versuch zu wagen, ein AfD-Verbot anzustreben. Fertig. Und in dem Moment, das heißt, das ist Schritt 1 und an dem hängt alles. Und dann gäbe es automatische Folgen für Beschäftigte im öffentlichen Dienst.
Dann erst.
Sozusagen, also ohne kannst du es ja nicht machen.
Also ist interessant, ich meine, jetzt bin ich kein Experte für öffentliches Recht oder öffentliches Dienstrecht, aber so wie ich die Diskussion in den letzten Tagen verstanden habe, gäbe es keinen Automatismus, aber es wäre durchaus möglich, dass man sozusagen mit Konsequenzen rangeht, wenn man sagt, sie ist in einer verfassungsfeindlichen Bestrebung und wir gucken uns das mal dienstrechtlich an.
Ich müsste es mal juristisch prüfen. Ich sehe es nicht, dass das der richtige Weg wäre.
Okay. Jetzt haben wir, Sie haben gerade den Punkt schon aufgemacht, AfD-Verbot. Die SPD in Berlin hat sich dafür ausgesprochen, sowohl die Fraktion als auch der Landesvorstand gestern Abend. Heute ist der 6. Mai übrigens. Die Linke hat sich in Berlin dafür ausgesprochen, die Grünen haben sich in Berlin dafür ausgesprochen, soweit ich das sehe. Der regierende Bürgermeister hat gestern gesagt, er wäre grundsätzlich dafür offen. Der CDU-Fraktionsvorsitzende hat gesagt, er möchte die Partei inhaltlich stellen. Wie wollen Sie jetzt damit weiter vorgehen? Also theoretisch gäbe es eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus für einen entsprechenden Vorstoß.
Ja, aber das ist immer so eine, die Frage halte ich für müßig. Also die Frage kann man immer nur stellen, wenn man nicht weiß, was es heißt, wenn zwei Fraktionen, die zusammen regieren, unterschiedlich abstimmen wollen.
Ich weiß es, also ich habe ja die Diskussion auch im Bereich der politischen Bildung erlebt.
Genau,
das heißt, das ist ja nicht einfach, aber
genau, es geht nicht um einfach. Das heißt sozusagen, wir können nur an unseren Koalitionspartner rantreten und einfach sagen, wir würden das gerne gemeinsam mit euch machen. Und man muss bei jeder dieser Fragen sich fragen, sozusagen, ist diese Frage ausreichend groß, um jetzt einen Bruch der Koalition zu erreichen, sozusagen, ich sehe das 1,5 Jahre vor der Wahl nicht, dass irgendetwas außer dem Haushalt selbst die Größe hätte, um sozusagen das Scheitern der jetzigen Regierung als direkte Folge zu legitimieren. Also verstehen Sie, also sozusagen eine Regierung scheitert in dem Moment, wo einer der beiden Partner einfach sagt, ich werde im Parlament anders abstimmen als du. Ab dem Moment hat man keine Regierung mehr. Also das ist, gilt in jeder Regierung. So ab dem Moment, wo du nicht bereit bist, zusammen abzustimmen. Das heißt, eine Regierung muss sich immer genau überlegen, sozusagen, wann sind wir bereit, das der Demokratie und dieser Stadt anzutun. Und ich behaupte, dass der einzige Punkt zwischen jetzt und der nächsten Wahl nur die Aufstellung des Haushaltes ist, die das Scheitern dieser Regierung legitimieren würde. Für jede andere Frage kommen die nächsten Koalitionsverhandlungen, sind der nächste Zeitpunkt.
Okay. Sie haben es schon angeworfen, gute Brücke an der Stelle. Was wären denn jetzt aus Ihrer Sicht, aus SPD-Sicht, die Vorhaben, die noch angegangen werden müssen bis zur nächsten Wahl?
Wir sind zurück bei Bildung, oder?
Also wir waren im Grunde ja die ganze Zeit bei Bildung.
Da waren wir jetzt aber.
Rechtsextremismus ist ein Thema, was auch die Kinder und Familien in dieser Stadt betrifft.
Genau, im Allgemeinen, aber jetzt in der Ressortzuständigkeit liegt das aber schon
woanders. Das ist kein bürokratisches Thema, das ein WDF.
Ja. Wir haben noch ein paar Sachen, die wir zusammen machen müssen. Eine ist die große Schulgesetznovelle im Bereich freie Schulen. Die werden wir hoffentlich zum Abschluss führen in dieser Legislatur. Wir haben das Lehrkräftebildungsgesetz, was wir noch zusammen auf den Weg machen müssen. Und wir haben den Haushalt. Das sind drei fette Themen, die wir noch in diesem Jahr miteinander sozusagen über die Bühne kriegen müssen. Das wird schwierig genug.
Wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Thema Hauptstadtzulage?
In welchem Bereich? Bei uns greift sie ja.
Für die freien Träger?
Ja, nee, bei freien Träger ist halt sozusagen, das wird Gegenstand der Verhandlung halt sein. Also sozusagen, das ist etwas, das müssen Sie der federführenden Senas Giva stellen, sozusagen, weil die verhandelt das für alle Zuwendungsempfänger zusammen. Und das ist dezidiert eins der Punkte, die jetzt Gegenstand der Haushaltsaufstellung und der Verhandlung jetzt sind für die nächsten Monate.
Weil das fand ich tatsächlich einigermaßen interessant. Das war ja auch ein Thema im Bildungsausschuss und das war auch ein Thema in verschiedensten Runden von Mitgliedern des Bildungsausschusses, wo ich dann in der einen Sitzung gehört habe, ja, die kommt auf jeden Fall für die freien Träger. Dann hieß es in der nächsten Sitzung des Plenums von einem anderen Vertreter, kommt doch nicht, Haushaltsvorbehalt. Wo ich halt das Gefühl hatte, okay, allein in dieser Legislatur ist man da drei oder viermal komplett hin und her gesprungen.
Ja, die Kommunikation fand ich auch sehr unglücklich und deswegen gebe ich den Ball dorthin zurück, sozusagen, wo es auch hingehört. Und sozusagen Senas Giva sollte das bitte verhandeln und dann auch richtig eintüten und dann fügen wir uns dem. Und natürlich habe ich eine politische Meinung dazu und ich finde, dass die Zulage grundsätzlich auch für die Zuwendungsempfänger gelten sollte. Aber sozusagen, das muss diejenige Verwaltung verhandeln, die für Zuwendungsempfänger alle zuständig sind. Unsere Probleme sind auch so groß genug.
Okay, dann würde ich sagen, lassen wir das an der Stelle erstmal so stehen.
Das ist aber ein ganz komisches Ende.
Ein ganz komisches Ende. Wir sind die Liste durchgegangen. Ich hatte eigentlich eine andere Reihung, aber da konnte ich dann keinen Punkt setzen. Frau Lasic, haben Sie dann gebe ich die Frage mal zurück, haben Sie dann noch einen Punkt, der Ihnen wichtig wäre?
Ja, also was ich gut fände, ist, wenn wir in Berlin mal, sagen wir mal, ich habe jetzt in den letzten 10 Jahren das Gefühl gehabt, dass bildungspolitische Debatten sich hauptsächlich um Themen gedreht haben, die sich am Mangel orientieren. Das ist legitim und das gehört dazu. Das ist aber, sagen wir mal, das erzeugt dann über längere Phasen hinweg an sich einen negativen Umgang mit dem Thema Bildung. Und wir brauchen Kristallisationspunkte, die positiv sind. Das heißt, wir brauchen wieder im positiven Sinne Polarisierung im Bildungsbereich. Ein Thema würde ich ganz kurz, also so einfach, damit man Beispiele hat. Sowas wie Religionsunterricht versus Ethik ist durchaus ein Thema, das ist klein, das ist so ein Randthema, aber das ist ein Thema, wo es um eine politische Polarisierung geht und nicht um Mangel, sondern es geht wirklich um eine politische Position beziehen. Thema Schulstruktur, sozusagen sowas wie, wie stärkt man ISS, sozusagen glaubt man eher, also das ist eine positive Polarisierung, da kann man der oder der Meinung sein, aber wir haben eine Polarisierung, die sich nicht um den Mangel herumdreht. Umgang mit freien Schulen. Sozusagen halten wir eine komplette Gleichstellung von freien Schulen mit öffentlichem Sektor. Sozusagen, das sind Themen, die sind positiv. Sozusagen, das heißt, was wir brauchen, ist zwingend eine Polarisierung, die sich nicht um den Mangel herumdreht. Auch unser Gespräch heute ist nicht bei den Vergleichsarbeiten, sozusagen, aber sonst hat sich in weiten Teilen auch um den Mangel herumdreht, was völlig normal ist, so führen die meisten unserer Gespräche zu tun. Aber ich glaube, wir brauchen endlich wieder Debatten, die sozusagen bei uns allen in der Breite, die mit Thema Bildung zu tun haben, viel mehr Begeisterung erzeugen. Das heißt, was ist gute Bildung? Sozusagen so, was sind Gelingensbedingungen für gute Bildung und so. Und sozusagen so, und zwar mehr als nur mehr Personal und so weiter, was ja alles legitime Wünsche sind, aber sozusagen so, und das ist etwas, wo ich sage, da waren wir vor 15 Jahren weiter. Also wir hatten eine ganz krasse Zuspitzung in der Stadt, als es um die Schulstrukturreform, da war jeder anderer Meinung, aber wir haben echte bildungspolitische Debatten gehabt und die haben wir in den letzten Jahren halt nicht gehabt. Und das ist eine Frage, die mich umtreibt in der Vorbereitung meiner Partei aufs nächste Wahlprogramm, die hoffentlich die anderen Kollegen auch umtreibt. Aber sozusagen, ich würde mir wünschen, dass wir in der Stadt viel mehr Debatten auf der Ebene haben.
Okay, ich nehme es auch mal für mich ganz persönlich mit. Herzlichen Dank dafür. Aber das war ein schönes Schlusswort.
Oder?
Sehr schön. Frau Lasic, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und dann gucken wir einfach mal, ob und wann wir das dann irgendwann nach Episode 100 fortsetzen können. Erstmal eine gute Zeit und liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Wiedereinschalten. Wenn Sie mögen, gerne bis zum nächsten Mal. Ich spoilere jetzt noch nicht, wer als nächstes kommt. Hören Sie einfach rein, kommt in den nächsten Tagen die Episode. Eine gute Zeit bis dahin und danke. Auf Wiederhören. Fürs Einschalten. Dies war der Fechnerlied zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von Frametracks.de.